Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Bevor ich so richtig anfange mit der Predigt und nachher auch natürlich noch was zu den Schlüsseln sage, das war ja echt genial. Schade, dass das meine Familie nicht mitgekriegt hat, das muss ich gleich zu Hause erzählen. Ich finde das eine ganz großartige Erfindung mit der Allianz Gebetswoche, weil sie uns daran erinnert, dass wir als Christen und auch als Gemeinde nicht alleine sind in dieser Stadt, sondern dass es noch andere gibt, die mit uns gemeinsam Jesus lieb haben, die ihm dienen und die sein Reich, sein Himmelreich auf Erden hier aufbauen wollen und suchen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, dass ich hier bei euch sein kann. Und mir kam eben ein Spruch in den Sinn von Zinzendorf, für den übrigens auch eine Tafel in der Wagnergasse hängt, habt ihr vielleicht schon mal entdeckt. Und zwar hat er gesagt, auch glauben wir in Wahrheit nicht, Gott sei bei uns alleine. Wir sehen, wie so manches Licht auch anderen Orten scheine. Da pflegen wir dann froh zu sein und uns nicht lang zu sperren. Wir dienen ihm, nur ihm allein, dem einen großen Herrn. Ist doch ein schöner Spruch, ne? Ja, und so sehe ich so ein Licht hier bei euch und das tut mir gut. Ich war auch schon mal hier, sozusagen mehr inkognito. Und freue mich jetzt, dass ich eingeladen wurde, hier zu predigen. Und auch über dieses Wort aus der Offenbarung, über die Ich-Bin-Worte Jesu. Und das lese ich uns jetzt mal vor. Es ist aus dem ersten Kapitel der Offenbarung. Johannes bekommt eine Vision von Gott geschenkt und er sieht den auferstandenen Christus. Und dann heißt es, Kapitel 1, Vers 17 und 18, als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seine Füße. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Auf vier Punkte will ich eingehen, das mit den Schlüsseln kommt dann auch noch. Erstmal die Ich-Bin-Worte und die Identität von Jesus. Das zweite ist die Schlüsselgewalt. Das dritte ist der Überwinder des Todes und das vierte die Anbetung. Und das hat dann auch was mit unserem Gebet zu tun, mit der Allianz-Gebetswoche und unserer Gebetsgemeinschaft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal ist man ja überrascht von sich selber. Und man sagt sozusagen zu sich, oh, das hätte ich ja gar nicht von mir gedacht. Es hat etwas damit zu tun, dass wir uns selber ein Geheimnis sind. Wir verstehen uns nicht völlig und auch andere Menschen, vielleicht noch viel mehr, sind uns ein Geheimnis. Wir verstehen nur ganz wenig von ihnen. Manchmal ist das erschreckend, man ist schon Jahre oder Jahrzehnte verheiratet und trotzdem merkt man, wie wenig man den anderen überhaupt noch kennt, überhaupt nur kennt. Den Leuten ging es mit Jesus genauso. Er fragt mal die Jünger und er fragt sie, was sagen denn die Leute, wer ich sei? Was haben sie für eine Einsicht, wer ich bin? Naja, und die Jünger antworten dann so, die einen sagen, du bist Johannes, die anderen sagen, du bist der wiedergekommene Elias, wieder andere sagen, du bist ein Prophet. Und Jesus musste feststellen, keiner kennt mich wirklich, kennt mich genau, wie ich wirklich bin. Und so eine Sehnsucht wohnt auch in uns, dass wir erkannt werden von Gott, von anderen Menschen. Und der einzige Weg, um einen Menschen wirklich zu erkennen oder dass sich dieses Geheimnis der Person lüftet, ist, denke ich, die Liebe. Liebe erschließt Menschen. Die Liebe erschließt Menschen, die ganz nah bei uns sind, in unserer Familie oder auch weiter weg, in unserer Gemeinde oder in anderen Ländern. Ich habe schon viele kluge Leute reden hören über Jesus, wie Jesus ist, was er für ein Mensch war, was er für sein Selbstbewusstsein hatte, wie seine Worte zu erklären sind. Das waren oft sehr distanzierte Analysen. Und mir ist deutlich geworden, wenn ich Jesus erkennen will, ist es genau das Gleiche. Es ist die gleiche Frage, die er uns stellt, die er dem Petrus damals gestellt hat nach seiner Auferstehung. Hast du mich lieb? hast du mich lieb. Das ist der Schlüssel, das ist der Zugang, um das Geheimnis seiner Person zu verstehen. Und dann wird sich vielleicht auch für den, der das riskiert, in eine Beziehung zu Jesus zu treten, ihm zu vertrauen, ihn zu lieben, eröffnen, was er mit diesen Ich-Bin-Worten gemeint hat. Was hat denn das zu bedeuten, dass allein nach dem Johannesevangelium Jesus 7-mal sagt, ich bin? Wir haben eben 6-mal davon gesungen, mich gefragt, wieso sie den Weg weggelassen haben, die das Lied gedichtet haben. Alle anderen Worte aus dem Johannesevangelium kamen in dem Lied vor. Es gibt aber noch mehr Worte, wo Jesus das sagt. Zum Beispiel, als Pilatus ihn fragt, bist du denn ein König? Da sagt er, ich bin es. Und auch hier im letzten Buch der Bibel sagt er, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Wenn man das mit jüdischen Ohren gehört hat, da hat es bei den Zeitgenossen Jesu geklingelt in den Ohren. Dieses Ich Bin kam ihnen bekannt vor. Es hatte einen sehr tiefen Sinn. Sie haben gemerkt, viele haben es begriffen, dass Jesus sich hier mit dem Gott identifiziert, der sich Mose aus dem brennenden Dornbusch offenbart hat. In 2. Mose 3 kann man das nachlesen. Gott hat zu Mose gesagt, ich bin der, der für dich da ist, gestern, heute und morgen. Ich bin, das ist mein Name. Oder wie es in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments heißt, ich bin der Seiende. Der, der immer präsent ist, wo du auch bist, ich bin da. Jesus sagt nun, dieser Gott, der Mose berufen hat und der Israel befreit hat, dieser Jahwe steht in meiner Person vor euch. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wir Christen sprechen das nach. Das Angesicht Gottes ist für uns offen. Sein Charakter ist uns anschaulich geworden in dem Menschen Jesus von Nazareth. Martin Luther hat mal sehr gut gesagt, finde ich, wo du mir Gott hintust, musst du mir diesen Menschen hintun. Und in seinem berühmtesten Lied von der festen Burg dichtet er, es ist kein anderer Gott als der, der in Jesus Christus Mensch geworden ist. Es ist kein anderer Gott als der, der Weihnachten zu uns gekommen ist. Wir können christlich nicht mehr von Gott reden, abgesehen von diesem Menschen, in den Gott sein ganzes Wesen hineingelegt hat. Wenn Gott es für nötig hielt, sich so zu erniedrigen im Stall von Bethlehem, dann können wir nicht mehr so tun, als könnte man auch Gott denken und über ihn reden, ohne auf Jesus zu schauen. Ich höre das manchmal besonders von Angehörigen des Bildungsbürgertums, die ja auch in breiten Teilen zu unserer Gemeinde gehören. Da sagen Leute, ich glaube wohl an Gott, aber mit diesem Jesus, mit diesem Wanderprediger kann ich nichts anfangen. Früher gab es das sogar, da konnte man auf behördlichen Fragebögen, wenn man aus der Kirche ausgetreten war, das Kästchen ankreuzen und der Konfession stand gottgläubig. Das haben die Leute gemacht, die gesagt haben, mit Gott will ich sehr wohl etwas zu tun haben, aber christlich, das bin ich nicht. Mit Jesus kann ich nichts anfangen. Woran liegt das? Ich denke, zum Teil ist es ein Schutzmechanismus, mehr unterbewusst oder bewusst, denn wenn ich von Gott nichts Genaues weiß, kann er mir auch nicht zu nahe kommen. Dann muss ich mich auch nicht auf Gedeih und Verderb mit ihm einlassen und mit seiner Gemeinde, sondern ich kann in der bequemen Distanz bleiben. Für manche ist es aber auch ein echtes Glaubensproblem, sich vorzustellen, dass Gott so begrenzt, so festgelegt, so angreifbar sein soll, wie dieses Kind in der Krippe. Das will ihnen nicht einleuchten. Lieber halten sie an einem abstrakten Gottesbegriff fest. Ihnen müssen die Ich-Bin-Worte als maßlose Übertreibung erscheinen. Aber die Ich-Bin-Worte von Jesus sollen keine steilen Ansprüche und Forderungen sein, mit denen Jesus die Leute überfallen möchte. Sie sind eigentlich vielmehr die hellen Momente, die seinen Jüngern geschenkt wurden, in denen sich das Geheimnis seiner Person geöffnet hat. Diese Worte haben ja einen langen Vorlauf, nämlich viele Wochen, Monate und Jahre, in denen die Jünger erlebten, wie Jesus mit ihnen gefeiert hat und geweint und gelacht, wie er die Kinder gesegnet hat, wie er geheilt hat und böse Geister ausgetrieben, wie er mit Demut und Autorität gepredigt hat und Vergebung zusprach. Und da haben sie sich dann immer wieder gefragt, wer ist dieser Mann, dass ihm Sturm und Wellen, dass ihm Tod und Leben gehorchen müssen? Und dann erst sozusagen als Höhepunkt und Spitzenaussage hat er ihnen offenbart, wer er ist. Nämlich, dass er ganz eins ist mit dem Vater, sodass er auch sagen kann, ich bin, der ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Wenn die Jünger so einen langen Anlauf gebraucht haben, bis sie das fassen und annehmen konnten, dann sollten wir auch miteinander barmherzig sein und mit suchenden Menschen, wenn sie das noch nicht so gleich annehmen können und nachsprechen. Wenn sie mit Jesus auf der Spur bleiben, wenn sie ihm hinterhergehen, dann werden sie eines Tages auch wie der Zweifler Thomas bekennen, Jesus, du bist auch mein Herr und mein Gott. Jesus will uns nicht überwältigen oder überfordern mit diesen Ich-Bin-Worten. Er will uns zeigen, was er in unserem Leben noch bewirken kann. Und er will uns zeigen, was er für uns bedeuten kann. Und dazu gebraucht er Vergleiche, die jedes Kind versteht. Dazu hätten die ruhig drinbleiben können. Er ist das Licht im Dunkeln. Er ist der Hirte für die Schafe. Er ist der Weinstock für die Reben. Er ist der König einer neuen Welt. Er ist die Tür und der Weg zu Gott, dem Vater. Jede Metapher, jeder dieser Vergleiche ist so gehaltvoll und steht in so einem reichen Zusammenhang, dass es sich schon lohnt, dass wir jeden Abend ein anderes Ich-Bin-Wort betrachten, jetzt in der Allianz-Gebetswoche. Heute sagt Jesus von sich, dass er die Schlüssel des Himmelreichs hat. Das war ja ein genialer Einstieg eben. Ihr wisst das bestimmt, wie das mit den Schlüsseln ist, wie man die manchmal verzweifelt sucht. Ich tippe mal, dass ich nicht der Einzige bin, dem das so geht. Es noch jemand gibt. Ging es jemand noch nie so? Niemand, okay. Also ihr kennt das. Und es ist auch spannend, wenn man irgendwo hinkommt, in einen Verein oder in eine neue Firma oder so, wenn man mal fragt, wer hat hier eigentlich wofür Schlüssel? Das verrät sehr viel über die heimliche Hierarchie, die da drin steckt in dem Laden, ja? Auch in der Gemeinde. Also im Lutherhaus gibt es unzählige Schlüssel. Das ist furchtbar. Und vielleicht genauso viele wie bei euch oder noch mehr. Und sehr viele haben einen Schlüssel zum Gemeindehaus. Das kann man wirklich sagen. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Einige haben einen Schlüssel zum Technikraum. Das ist dann schon etwas dünner gesät. Und nur ganz wenige haben einen Schlüssel zum Gemeindebüro. Wenn man rauskriegt, wer das so ist, dann merkt man etwas, wer so in dieser Gemeinde, tja, den Schlüssel in der Hand hat. Wer hat die Schlüsselgewalt? Wer verfügt darüber? Und in der Vorbereitung für die Allianz-Gebetswoche, in diesen lila Heftchen, da steht drin, schöner Vergleich, Jesus ist die Schlüsselperson. Er hat den entscheidenden Schlüssel, sozusagen den goldenen, wie die Schwester das hier eben demonstriert hat. Schade, dass sie ihn mitgenommen hat. Also er hat den entscheidenden Schlüssel. Er hat den Zugang zur Wirklichkeit Gottes. Ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Also an ihm entscheidet sich die Ewigkeit für jeden Menschen an seinem Verhältnis zu Jesus. Ob er es weiß oder will oder ob er es nicht weiß, Jesus ist die Schlüsselperson. Darum fängt ein berühmtes evangelisches Bekenntnis, der Heidelberger Katechismus, mit der genialen Frage an, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich nicht mir selber, sondern meinem treuen Heiland Jesus Christus gehöre, der mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden bezahlt hat und mir durch seinen Geist das ewige Leben zusichert. Das ist der Schlüssel. Das ist unser Trost, unsere Hoffnung, Jesus selber, dem wir gehören. Das Tolle ist ja, er hat diesen Schlüssel tatsächlich weitergegeben. Ob es der Schlüssel selber ist oder eine Kopie, spielt dabei nicht so sehr die Rolle. Er hat den Schlüssel, die Schlüsselgewalt übertragen an uns, an seine Gemeinde. Er hat uns den Auftrag gegeben, Menschen das Himmelreich aufzuschließen. Und zwar nicht das ins Wesen, sondern das andere. Ja, das Reich der Gemeinschaft mit Gott. Und das ist auch ein Anliegen der Evangelischen Allianz. Deshalb machen sich einige, es sind leider noch viel zu wenige, das ist so ein bisschen Schleichwerbung, einige echt die Mühe, dass sie sich eine Woche frei nehmen und sich in eins von diesen grellbunten Smart-Autos setzen und hier durch Jena fahren im März und suchen, ins Gespräch zu kommen mit Menschen über Jesus, über Gott, um ihnen das Himmelreich aufzuschließen. Und deshalb wird es auch Pro Christ geben in diesem Jahr, damit Menschen das entdecken können, wer Jesus ist, wer Gott ist und dass es sich lohnt, mit ihm zu leben. Jesus hat uns den Schlüssel weitergegeben in Matthäus 18, Vers 18, kann man sich gut merken, 18, Vers 18. Da sagt er, was ihr auf Erden binden werdet, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, soll auch im Himmel gelöst sein. Jetzt entscheidet sich, wo ein Mensch ankommt in Ewigkeit. Und Gott hat uns den Schlüssel dafür gegeben. Es gibt noch ein anderes Wort, da ist Jesus knallhart gegen die Pharisäer und er sagt über sie, sie haben den Schlüssel des Himmelreichs, aber sie gebrauchen ihn nicht. Sie schließen den Leuten nicht auf. Und das ist ganz heiß, finde ich. Ich habe neulich mit Leuten geredet, die waren im Gottesdienst, in einem Gottesdienst hier in Jena. Es hat sie sehr beeindruckt. Sie sagten, es hat sich alles toll angehört und es war auch überzeugend. Aber sie haben sich gefragt, wie macht man das denn, dass man Christ wird? Die wichtigste Frage wurde nicht behandelt. Wie kommt man dahin zu dieser Freude und zu dieser Freiheit und dieser Gewissheit, von der da geredet wurde? Es ist wichtig, dass wir das wissen und dass wir es sagen, wie man Menschen hineinführt in das Reich Gottes. Und dass wir uns auch trauen, ihnen das anzubieten. Ich zeige dir und ich helfe dir, wie man Christ wird. Ich war jahrelang viel zu feige dazu und ich bin es manchmal auch noch. Und bestimmt haben manche Menschen ihre Bekehrung verpasst, weil ich zu höflich war, zu freundlich, zu vornehm, zu feige, sie dazu einzuladen. Die wesentlichen Schritte sind, die man mit ihnen gehen muss, erstens die Lebensbeichte, dass man sie einlädt, ihre Sünde abzulegen, sie offen zu bekennen vor Jesus und sie abzulegen. Und dann, dass sie das Rettungswerk von Jesus verstehen, was das Kreuz bedeutet, dass ich ihnen das erkläre und dass ich sie auffordere, das anzunehmen, dazu Ja zu sagen. Und schließlich die Bitte um den Heiligen Geist und die Eingliederung in die Gemeinde. So schließt man den Himmel auf für Menschen. So sollen wir das tun. Das ist unser Auftrag, den Himmel aufschließen. Jesus hat den Schlüssel des Himmelreichs und er hat ihn uns gegeben. Heute haben wir sicherlich das umfassendste Ich-Bin-Wort vor uns, das Jesus gesprochen hat. Auch das einzige, das Jesus nicht auf der Erde, sondern vom Himmel her nach seiner Himmelfahrt gesagt hat. Er sagt zu Johannes, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Es gibt also keinen Augenblick unserer Vergangenheit, der für Jesus verborgen ist. Und es gibt keinen Moment in der Zukunft, der nicht von ihm abhängt. Ich habe vorgestern einen Menschen beerdigen müssen. Das habe ich schon viele hundert Mal gemacht. Aber es ist mir wieder hell und klar vor Augen getreten, dass die ganzen großen Probleme, mit denen wir uns täglich rumschlagen, Ärger und Streit, Misserfolge, dass das alles gar nichts ist gegen die große Not, die da wartet, wenn Menschen sterben müssen. Entweder Menschen, die uns nahestehen oder wir selber. Wenn es dafür keine Lösung gibt, dann sind alle anderen Erfolge nicht so wichtig. Und mir wurde neu bewusst, was das für ein Vorrecht ist, dass wir alle als Christen haben, für eine Gnade, dass wir uns hinstellen können und sagen, wir kennen einen, der den Tod schon hinter sich hat, der von sich sagen kann, ich war tot und siehe, ich bin lebendig. Alle anderen Menschen können doch nur vom Tod im Futur, in der Zukunft reden. ich werde tot sein. Aber dieser eine kann von sich sagen, ich war tot und jetzt bin ich's nicht mehr. Und für jeden, der zu mir gehört, ist das auch vorbei. Denn ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und Lebendige. Ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wie geht's uns eigentlich, wenn wir mal vor dem stehen, der das so sagt? Habt ihr euch das mal vorgestellt, wie das ist, wenn ihr vor Jesus steht? Johannes hat das schon erlebt und er sagt, seine Augen sind wie Feuerflammen, seine Stimme klingt wie ein großer Wasserfall, sein Angesicht leuchtet wie die Sonne. Was werden wir da tun? Johannes fällt nieder und betet Jesus an. Das ist die einzig angemessene Reaktion. Und wir sollen es ihm nachmachen, Jesus anbeten. Alles andere kommt daraus. Die Liebe untereinander, das Erbarmen, die Gemeinschaft, der Dienst. Das kommt alles aus der Freude an Jesus, aus dem Überwältigtsein von seiner Gnade und Herrlichkeit. Ein Studienfreund hat mir von seinem Vater erzählt, der ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann war. Ist er vielleicht immer noch, aber er war es zu dem Zeitpunkt, als er es mir erzählt hat. Und er war zugleich ein Liebhaber Jesu. Er war fröhlich und treu im Glauben. Und als er sein neues Auto kaufte, hat mir der Norbert erzählt, da gelobte sein Vater Gott, wenn ich mit diesem Auto 100.000 Kilometer gefahren bin und hatte keinen Unfall, dann halte ich an, steig aus und bete dich an. Ja, das hat er Gott gesagt. Ich weiß nicht, wieso es ihm eingefallen ist, er hat es Gott gesagt. Ein paar Jahre später hatte er da lange nicht mehr dran gedacht. Und er fuhr auf der Autobahn und hatte das Auto voll mit wichtigen Geschäftsleuten. Ich weiß nicht, ob sein Chef dabei war, kann ich nicht mehr so genau erinnern. Ja, ihr wisst schon, was jetzt passiert. Und sein Blick fällt auf den Tacho, er will sehen, wie schnell er fährt. Und er sieht den Kilometerzähler und er sieht, wie der Kilometerzähler die Hunderttausender Marke überspringt. Und ihm wird heiß und kalt und er bremst, fährt rechts ran, steigt aus dem Auto, kniet sich nieder und betet Jesus an. Amen.